Liebe Zuhörer unseres Radios, in der Mittagszeit lege ich jetzt immer das Jesusbuch von Papst Benedikt aus, das 9. Kapitel, Vollendung und Auferstehung. Hier jetzt der 2. Abschnitt, die zwei verschiedenen Typen des Zeugnisses von der Auferstehung. Bei der Sichtung der einzelnen Auferstehungszeugnisse des Neuen Testamentes muss man zuerst feststellen, dass es zwei verschiedene Typen von Zeugnis gibt. Der Papst nennt sie dann Bekenntnistradition und Erzähltradition. Beides geht dann ineinander über, wie wir gleich sehen werden. Die Bekenntnistradition kristallisiert das Wesentliche in kurzen Formeln, die den Kern des Glaubens festhalten wollen. Sie sind Ausdruck der christlichen Identität, eben Bekenntnis, an dem man sich gegenseitig erkennt, mit dem man sich vor Gott und den Menschen zu erkennen gibt. Er nennt dann drei Beispiele. Die Geschichte von den Emmausjüngern endet damit, dass die beiden in Jerusalem die 11 Jünger versammelt finden und von ihnen mit den Worten begrüßt werden, der Herr ist wahrhaft auferstanden und ist dem Simon erschienen. Das ist vom Zusammenhang her zunächst eine Art von kurzer Erzählung, aber schon dazu bestimmt, Zuruf und Bekenntnis zu werden, in dem das Wesentliche ausgesagt ist, das Ergebnis selber und der Zeuge, der dafür steht. Ich freue mich sehr, dass mein Lehrer, Prälat Professor Dr. Dr. Anton Ziegenhaus hier ist. Und wenn man älter wird, gehen die Gedanken dann auch zurück zu dem, was war, wenn man etwas zu verdanken hat. Im Priesterseminar durfte ich einen ganz begnadeten Ausbilder bei der Homiletik haben. Es war der Regensprälat Koppold. Ihm hat so schnell keiner das Wasser reichen können bei der Predigt. Ich habe da sehr viel gelernt. An der Universität war es dann mein späterer Doktorvater, wie ich schon sagte, Prälat Ziegenhaus. Er ist ja auch ein Schäfzig-Schüler und so geht das jetzt in diesen Generationen weiter. Der Herr hat mir, glaube ich, ein ganz gutes Gedächtnis verliehen, sodass ich vieles von den damaligen Dogmatikvorlesungen noch abgreifbar habe. Und kann das jetzt immer wieder auch einstreuen lassen, auch wenn ich nicht immer jetzt genau dann den Ursprung meines Wissens immer in der Vergangenheit hier genannt habe. Aber ich erinnere mich noch an Vorlesungen mit Professor Ziegenhaus. Da sprach er von dem Prä-Symbola Fidei. Das ist ein lateinisches Wort. Das heißt, Glaubensbekenntnisse. Ja, Prä heißt vorher. Wie sie schon im Neuen Testament greifbar sind, noch bevor sie dann später offiziell im Credo aufgenommen worden sind. Das Interessante ist, dass sie das in den Paulusbriefen, auch in den Evangelien, wie wir es jetzt gehört haben, immer das Evangelium finden. Und man kann eigentlich dann exegetisch, literarisch relativ leicht feststellen, das sind Glaubensbekenntnisse, die ganz extrem früh angesiedelt sind, in den 30er, spätestens 40er Jahren, also ganz am Ursprung dran sind. Wo es immer wieder so heißt, wir glauben, wir bekennen, wie es jetzt auch hier formuliert worden ist, der Herr ist wahrhaft auferstanden. Das war so ein Präsymbolum, so ein Vorglaubensbekenntnis. Das ist natürlich für uns auch wichtig. Das heißt, wir haben es ja wirklich mit den Kernsätzen, den Kernbekenntnissen unseres Glaubens zu tun. Da kann man dann nicht argumentieren, ja, das ist irgendwie vielleicht später mal über Gemeindetradition entstanden, da haben sich Leute was aus den Fingern gesogen. Offensichtlich war das schon direkt nach dem Tod des Herrn so, dass man das Wesentliche des Glaubens in diesen Bekenntnissen kristallisiert hat, festgehalten hat. Ein Miteinander, so der Papst weiter von zwei Formeln, finden wir auch im 10. Kapitel des Römerbriefes. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Ein ganz wichtiger Aussatz, Jesus ist der Herr, auch im Philipperbrief kommt das vor. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das Bekenntnis hat hier, ähnlich wie bei der Erzählung über das Bekenntnis Petri bei Caesarea Philippi, das ist das Messias-Bekenntnis, du bist der Messias, der Sohn Gottes, zwei Teile. Es wird ausgesagt, dass Jesus der Herr ist, womit von der alttestamentlichen Bedeutung des Wortes Herr aus seine Gottheit benannt wird. Vielleicht auch hier eine kurze Erläuterung. Im Alten Testament wurde Gott Yahweh genannt und das musste dann natürlich auch ins Griechische übersetzt worden. Wie übersetzt man diesen Gottesnamen? Man hat das einfach dann Kyrios genannt, Herr. Also Herr ist jetzt nicht einfach nur irgendwie der Herr Meier oder der Huber von nebenan. Es meint den Herrn schlechthin. Den Herrn der Herren, den Kyrios, der Herr über Zeit und Ewigkeit, der Herr über Leben und Tod. Also wenn es dann heißt, Jesus ist der Herr, ist das letztlich auch ein Bekenntnis zu seiner Gottheit. Dazu tritt dann das Bekenntnis zum grundlegenden geschichtlichen Ereignis, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das wird das Entscheidende sein. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das ist jetzt immer von nun an das Attribut. Ähnlich wie er Israel aus Ägypten herausgeführt hat, das war das Heilsereignis des Alten Testamentes schlechthin. Jetzt beim Neuen Testament, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Hier wird nun schon gesagt, welche Bedeutung das Bekenntnis für den Christen hat. Es bewirkt Heil. Es stellt uns in die Wahrheit hinein, die Heil ist. Wir haben hier eine Vorform der Taufbekenntnisse, in denen jeweils das Herz sein Christi mit der Geschichte seines Lebens, seines Leidens und seiner Auferstehung verknüpft ist. In der Taufe übereignet sich der Mensch an die neue Existenz des Auferstandenen, Bekenntnis wird Leben. Das weitaus Wichtigste unter den Osterbekenntnissen finden wir im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Ähnlich wie beim Abendmahlsbericht betont Paulus mit großem Nachdruck, dass er hier nicht aus eigenem spricht. Vor allem habe ich euch überliefert, heißt es 15,3, was auch ich empfangen habe. Paulus stellt sich hier bewusst in die Kette von Aufnahme und Weitergabe hinein. Hier, in dem Wesentlichen, an dem alles hängt, ist zuallererst Treue erfordert. Und Paulus, der immer so sehr seine Zeugenschaft des Auferstandenen und sein direkt vom Herrn empfangenes Apostolat betont, besteht hier mit großem Nachdruck auf der wörtlichen Treue in der Weitergabe des Empfangenen, auf der gemeinsamen Überlieferung der Kirche von den Anfängen her. Bisschen erstaunt mich, dass der Papst hier nicht auch noch einflechten tut, dass Paulus eigentlich immer unterscheidet. Ich habe vom Herrn empfangen, das ist klar, oder er sagt manchmal auch ganz klar, das ist eine Weisung, die ich nicht vom Herrn habe, oder eine Weisung, die vom Herrn kommt. Also er trennt ganz scharf. Da gibt es viele andere Belegstellen. Das ist auch wichtig, was seine persönliche Meinung ist und was er vom Herrn empfangen hat. Sie merken auch die Ehrfurcht, die er gegenüber dem Wort Gottes und der Äußerung des Herrn, dem Herrn gegenüber hat. Das Evangelium, von dem Paulus hier spricht, ist, wie er sagt, der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium, so Korinther 15,1, werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. In dieser zentralen Botschaft geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch um den Wortlaut, an dem nicht gerüttelt werden darf. Durch diese Bindung an die Tradition von Anfang her ist zugleich die universale Verbindlichkeit und Einheitlichkeit des Glaubens gegeben. 15,11 heißt es, ob nun ich verkündige oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. In seinem Kern ist der Glaube bis in den Wortlaut hinein nur einer. Er verbindet alle Christen. Die Forschung hat natürlich dann nachgebohrt und nachgefragt, von wem genau und wann Paulus dieses Bekenntnis, auch die Abendmahlsüberlieferung, empfangen hat. Der Papst schreibt dann, auf jeden Fall gehört es zu der Erstkatechese, die der Bekehrte wohl noch in Damaskus erhielt, die er aber in ihrem Kern zweifellos von Jerusalem in Ausgang nahm und zeitlich demnach in die 30er Jahre zurückreicht, also wirkliches Zeugnis der Ursprünge ist. Das habe ich auch vorher gesagt mit diesem Präsymbola. Da sind wir wirklich ganz am Anfang. Und das ist ja auch entscheidend. Es geht ja auch um eine intellektuelle Redlichkeit unseres Glaubens. Und das ist von daher dann schon erstaunlich. Der Papst hat ja auch Gerd Lüdemann zitiert, wie dann Theologen, auch Rudolf Bultmann, behaupten können, dass das sich nicht ereignet habe, die Auferstehung, dann können wir wirklich die ganze Bibel durchstreichen, dann ist alles nur Erfindung. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Ich segne, heile und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.